Hallo, 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 Japanuary. Ich habe gerade schon über Tetsu, The Bullet Man und Perfect Days geredet und ich mache jetzt hier einfach kackfrech weiter und möchte kurz über zwei Filme reden, wo ich bei einem schon erwähnt habe, dass man da eigentlich mal so richtig tief rein müsste und im Podcast besprechen möchte. Ich möchte trotzdem kurz über den und einen anderen Film des Regisseurs reden, weil die thematisch sehr gut zusammenpassen. Und zwar geht's um Shinji Somais Typhoon Club und P.P. Rider. Typhoon Club heißt im Original Taifu Kurabu und P.P. Rider heißt Shonen Rider, was beides eigentlich genau das gleiche ist. Also der P.P. Rider ist P.P. Rider und das Shonen heißt aber Pippi und dementsprechend, ja, es geht um Pippi vielleicht, es wird gleich irgendwo mal gepinkelt, aber egal. Ich muss die beide unbedingt nochmal sehen, um das alles verarbeiten zu können. Deswegen ist das jetzt gar nicht mal so groß, dass ich da viel Intelligentes zu sagen könnte. Ich möchte nur hervorheben, wie grandios diese Filme sind und wie fantastisch. Und dass Shinji Somai ein vergessener Großmeister des japanischen Kinos ist, der jetzt gerade mal wieder so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Er ist leider schon verstorben. Hat nicht viele Filme gemacht, aber die er gemacht hat, scheinen mir alle wahnsinnig gut zu sein. Also ich habe jetzt erst drei gesehen, über einen hatte ich schon mal ein bisschen geredet, das war Moving, ne, über eine Familie, wo gerade eine Scheidung vonstatten geht und das eben aus der Perspektive des Kindes und wir hatten auch mal schon groß geredet über Sailor Suit and Machine Gun, das war, wenn ich mich recht entsinne, sein Debütfilm, nee, nicht sein Debütfilm, davor kam noch ein anderer, mit Hidoko Yakushimaru, der hieß Tonda Kapur, der hat hier den englischen Titel Dreamy 15, den habe ich noch nicht gesehen, aber war sein Zweitwerk, Sailor Suit and Machine Gun eben auch mit Yakushimaru, ein fantastischer, fantastischer Film, danach kam eben P.P. Rider im Jahre 83 und 85 dann eben. Der Typhoon Club hier, der Moving, war übrigens 93. Seinen letzten Film hat er im Jahre 2000 gedreht und ist dann 2001, meine ich, an Lungenkrebs verstorben. Sehr, sehr tragisch, denn wäre ein verdammt guter Regisseur. Das Problem ist eben, dass für lange, lange Jahre Kritiker sagten, dass die 80er in Japan Kacke waren und dann nichts Interessantes passiert ist und wir die eigentlich nicht brauchen und der Großteil seines Schaffens eben in den 80ern geschehen ist und was in den 90ern und 2000ern eben aus Japan rüberschoppte, war dann auch eher nicht so dieses, sondern mehr so Yakuza-Filme und so Kram, Kitano, bla, auch geil, aber er ist eben komplett untergegangen und man hat ihn bis vor kurzem wenig gewürdigt und deswegen würde ich hier kurz nochmal ein bisschen einfach über diese zwei Filme reden. Die passen auch thematisch ganz gut zusammen. Es geht in beiden sehr ums Erwachsenwerden bzw. Teenager sein und sind aber doch sehr verschieden. Ich fange einfach mal mit Typhoon Club an. Das ist auch der, der jetzt gerade bei Third Window Films erschienen ist und es soll, glaube ich, auch dieses Jahr noch ein Somai bei Third Window Films erscheinen und ich bin furchtbar gespannt, welcher das ist. Ich habe hier mittlerweile aber auch seine quasi komplette Filmografie bei mir hier verfügbar. Da fehlt eigentlich nur so ein komisches einstündiges Promotional-Video für eine Frau, die hieß Ayaka Tsuragi, was wohl sehr ist wie ein experimenteller Pink-Film, aber der ist primär auf VHS und Laserdiscs verfügbar, wenn überhaupt. Also falls den wer halt gerne mir zukommen lassen, ich hätte da tierisch Bock drauf. Aber Typhoon Club. wird aus dem Jahre 85. Wir haben so eine Besetzung hauptsächlich eben Teenager. Das sind hier, meine ich, ja genau, Junior Highschool Schüler. Also alle so um die 13 sollen die sein. Ich weiß nicht, ob sie das da waren, aber ja. Wir haben in einer der Hauptrollen eine Frau, die heißt Yoki Kudo. Die ist auch tatsächlich relativ bekannt. Die hat auch viel in Hollywood gedreht. Zum Beispiel war sie in Mystery Train, hier die Geisha, Rush Hour 3, Limits of Control, aber eben auch in Takashi Miikes Imprint oder hier die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb oder auch We Are Little Zombies. Und dann haben wir die anderen, die nicht viel anderes gemacht haben, meine ich, oder zumindest hier nur doch so ein bisschen. Wir haben einen Menschen namens Yuichi Mikami, war primär dann in Dobermann Cop mit Riki Takeuchi. Muss ich mal irgendwo gucken, wo ich den herkriege. Das klingt super. Wir hatten Yuka Onishi, die dann noch so ein bisschen hier Tsukeban Deka gemacht hat und ein bisschen hier King of Minami, also auch mehr so Direct-to-Video-Kram. Dann haben wir eben wieder Tomokazu Miura. Ich habe ihn gerade schon in der Folge zu Perfect Days erwähnt, hier aus Hausu und His Motorbike, Her Island, Outrage und so weiter und so fort. Wir haben Saburo Date aus Ugetsu Sancho. Ich weiß immer nicht, wie man das Wort ausspricht. Bailiff? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir haben aber auch hier Female Prisoner Scorpion. Wir haben einen Actors Revenge. Wir haben Lone Wolf and Cub. Wolf Guy Daimajin. Satoichi Graveyard of Honor. Der hat viel gemacht. Viel gutes Kram. Super. Da haben wir noch Tomiko Ishii, die vor allem hier in Supermarket Woman war oder auch in Gamera, Guardian of the Universe, Shall We Dance, Story of a Prostitute. Demnächst kommt ein Film, da bin ich sehr gespannt drauf, I, The Executioner von einem Regisseur namens Tai Kato, der mir bislang weitestgehend unbekannt war, aber da gibt es jetzt bei diesem Label, wie heißen sie? Relativ neues Label, Tom Mess macht mit denen furchtbar viel, Radiance heißen sie, glaube ich. Da kommt jetzt irgendwie was von dem, auch ein Buch von Tom Mess über ihn. Furchtbar gespannt. Wir haben hier dann noch Kaori Kobayashi, die vor allem in Dugra Magra war von Toshio Matsumoto. Das ist der Herr, der Funeral Parade of Roses gemacht hat. Also sie war auch ein bisschen in Obayashi-Filmen, wie zum Beispiel The Rocking Horseman. Wir haben noch Toshinori Omi, auch so ein typischer Obayashi-Schauspieler, der da in 1000 Filmen war. Und Minori Terada, der zum Beispiel auch hier bei Somai in diversen anderen Filmen, auch bei in Satoichi, aber eben auch in Hirokazu Koreedas Maboroshi. Also doch ein ganz, ganz guter Cast. Ach, hier noch Makoto Sato, den ich gleich noch in einem anderen Film habe, der aber auch zum Beispiel Mononoke oder hier Hidden Fortress oder dem Aal war. Den muss ich auch endlich mal gucken. Und ja, darüber hinaus haben wir dann aber eigentlich... Ach nee, wir haben noch eine Frau, wir haben Yuriko Fujisaki, die vor allem als Synchronsprecherin dann bekannt wurde. Zum Beispiel Kiki's Delivery Service, Akira, Utena und Shinchan, Gunbuster, so Sachen. Aber ja, es ist der große Cast. Im Prinzip geht's hier aber um Schülerinnen und Schüler einer Junior High School, die letztendlich während eines Taifuns in der Schule gefangen sind und es geht eben viel um dieses Leben, was man so als Junior Highschool Schüler lebt, und das ist ganz schön hart und ganz schön schrecklich. Also ich dachte, das wäre so ein leichter, beschwingter Coming-of-Age-Film Und dann ist das aber ein ziemlich grausames, finsteres Biest, was zum Schluss dann aber doch auch ein bisschen Humor und Freude und Leichtigkeit hat und auch nach dem Sturm dann eben auch etwas Positives hat. Aber ja, da ist viel Selbstmord, da werden Menschen schwer verletzt, bedrängt. Es ist alles furchtbar gruselig, wie diese Kinder miteinander umgehen teilweise. Und auch eben deren familiäre Situation und so weiter. Es ist alles sehr hart. Hätte mich eigentlich nach dem Moving nicht überraschen sollen, der auch eher wie eine Komödie aussah, aber dann furchtbar deprimierend wurde. Und hier geht das eben in so eine ähnliche Richtung. Also ganz schlimm ist dann vor allem eine Sequenz, wo eben diese Kinder, irgendwie 5, 6 Kinder, die sind eben in der Schule eingeschlossen und einer von denen verfolgt dann eben eins der Mädchen und will ihr mutmaßlich schreckliche Dinge antun, wie er vorher schon tat. Und ja, aber das scheint alles eher ein Versuch zu sein, seine Zuneigung auszudrücken, was ganz schrecklich nach hinten losgeht. Und in eine furchtbar schreckliche Verfolgung endet, die mich sehr an das große Finale von Dor erinnert hat, ohne eben so grausam und gewalttätig zu werden, aber so rein von der Intensität her fand ich es hier ähnlich schrecklich und schlimm. Und das Schlimme ist, die müssen dann hinterher doch noch irgendwie miteinander eben die Nacht da auskommen, weil sie eben die Nacht in der Schule eingeschlossen sind. Das war so das Ding, was mich komplett weggehauen hat. Und ansonsten haben wir eben viel so junge Menschen, die irgendwie Freiheit genießen. Und wir haben viel, was die Erwachsenen in ihrem Leben vielleicht einschränkt oder was sie vielleicht falsch tun. Und das ist auch das, was er dann mit dem P.P. Rider gemeinsam hat, der sehr auf diese Schiene geht, wie frei die Kinder sind und wie sehr die Erwachsenen in ihren Rollen stecken, ohne dass der P.P. Rider oder auch dieser hier, das scheint um gar nichts zu gehen erstmal. Also das scheint keinen Punkt machen zu wollen. Und darüber macht er, glaube ich, einen sehr großen Punkt, was es bedeutet, in den 80ern eben irgendwie Teenager zu sein. Und wie eben da die Perspektive ist auf die Erwachsenen. Ich nehme einfach noch gleich den P.P. Rider so ein bisschen mit rein. Gucken wir auch da mal so ein bisschen durch den Cast, wer da so alles mit dabei ist. Wir haben Tatsuya Fuji, den wir kennen aus so Sachen wie In the Realm of the Senses oder Empire of Passion, aber auch Bright Future und hier Stray Cat Rock war in der Serie, in der Reihe dabei. Wir haben Michiko Kawai, die unter anderem für Somai nochmal dabei war, aber sonst eher Sachen gedreht hat, von denen ich noch nie gehört habe. Wir haben Masatoshi Nagase, ganz, ganz jung. Man kennt ihn aus Patterson oder Mystery Train, aber auch Suicide Club oder Electric Dragon 80.000 Volt, einer meiner meistgesehenen Schauspieler die letzten Jahre. Wir haben Shinobu Sakagami, auch hier so Tsukuban Deka oder so Geschichten, ein bisschen auch mehr so für die Direct-to-Video Schiene, hat viel mit der Riki Takeuchi anscheinend gedreht. Interessant. Wir haben Hideko Hara, die zum Beispiel Bright for Rip Van Winkle gemacht hat. Auch die Supermarket Woman, Shall We Dance, Rage oder We Couldn't Become Adults. Wir haben noch Masato Ibu, auch so ein Mensch, der mir immer wieder über den Weg läuft. Hier Empire of the Sun, Godzilla Final Wars, Godzilla vs. Megaguidus, aber auch Legend of the Stardust Brothers. Hiroaki Murakami aus Sodanin, so der mir hier ins Auge sticht, aber hat auch relativ viel gemacht, was ich nicht kenne. Wir haben Casey Takamine, Ballad of Narayama, vor allem, aber auch ein paar andere Sachen, die auch nicht so wahnsinnig bekannt sind. Aber Minoru Terada ist dann ein bisschen auffälliger. Marlboro Roshi, Sailor Suit, Machine Gun, Liver Leaf, diverse Satoichis, oder? Nur ein Satoichi. Aber auch noch mehr Somai-Filme, also auch hier The Catch. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und wir haben Ichiro Saitsu, hier vor allem bekannt aus The Funeral. Und Mitsuko Baisho ist natürlich ganz, ganz wichtig hier aus Kurosawas Träume, Kagemusha, Vengeance is Mine, die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Ja, und dann haben wir noch ganz, ganz viele andere Menschen, aber jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Entschuldigung. Und in diesem Film haben wir dann eben eine Geschichte um drei Schülerinnen und Schüler, die einen entführten Klassenkameraden retten wollen. Warum sie den jetzt unbedingt retten wollen, ist auch so ein bisschen mysteriös, weil der eigentlich ein ziemlicher Drecksack ist. Aber wollen sie halt trotzdem machen. Und das gibt dann so ein riesiges, konfuses Abenteuer. Also die versuchen das halt irgendwie den zu finden. Und mir hat sich nicht so ganz erschlossen, wie diese Suche tatsächlich vonstatten geht. Also es ist tatsächlich sehr kindlich. Sie versuchen einfach was, wenn es nicht klappt, dann versuchen sie was anderes. Und dann, wenn es nicht klappt, fragen sie mal die Lehrerin, ob die nicht helfen kann. Und treffen sie irgendwie auf Gangster und sagen, oh, mach mal hier, mach mal da. Und irgendwie passt das alles nicht zusammen. Und doch irgendwie funktioniert es am Ende. Und es ist eben auch dieses Ding, wie die Kinder eben da ihr Leben leben in totaler Freiheit, was hier komplett abstrus eingefangen wird in sehr, sehr langen Kamerafahrten, wo die komplett wilde Stunts selber machen, irgendwie von Brücken springen und so Kram. Sie touren durch die Welt und machen es sich zu eigen, wie es die Erwachsenen eben niemals könnten, weil die alle in ihren komischen gesellschaftlichen konformen Rollen gefangen sind. Und ja, das scheint dann irgendwie so ein bisschen der Punkt zu sein. Die Geschichte ergibt irgendwie komplett keinen Sinn. Der erste Cut des Films war aber auch irgendwie 4 Stunden lang, musste auf 2 Stunden runtergekürzt werden. Es ist alles komplett wild. Wir haben ein Mädchen, das permanent sagt, dass sie ein Junge ist und auch irgendwann mit einem der Jungen einfach das Outfit wechselt und dann, ja, läuft sie da eben als Junge rum und überhaupt. Und da macht es dann eben diese Gender-Thematik ein bisschen auf. Wir haben die 2 anderen Jungen, die auch irgendwie von der Persönlichkeit her recht unterschiedlich sind. Und ja, die treffen dann eben auf alle möglichen Gestalten, erleben alle möglichen Dinge. Und das ist sehr, sehr abstrus und wild. Und ich habe kaum verstehen können, was da eigentlich gerade geschieht. Also während der Typhoon Club so vor sich hin plätschert, wollte ich fast sagen, dafür passiert dann doch zu viel, aber ohne so richtig uns sagen zu wollen, was jetzt eigentlich die große Geschichte ist, hat dieser hier eine große Geschichte, aber wie die vonstatten geht, ist komplett wirr und unverständlich. Also mag auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass ich beide ohne Untertitel gesehen habe, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie was Großartiges verpasst habe. Denn wenn man die Kritiken sonst so sieht, die sind alle sehr ähnlich. Also viele Leute sagen so, ja, Typhoon Club scheint um nichts zu gehen und dieser hier ist einfach nur komplett wirres Chaos und die Figurenentwicklung wird keinen Sinn ergeben, was ich vehement widersprechen würde. Das ergibt schon alles Sinn, wie es davon statten geht. Und ja, es ist auf der einen Seite eben vom Ansatz her sehr unterschiedlich und dann irgendwie doch sehr ähnlich und alles sehr wild. Und wir sehen nackte Teenager, also jetzt nicht mal in einem erotischen Sinne, aber in einem, ja, das passiert halt einfach. Die tanzen dann nackt im Regen oder wenn die beiden hier die Outfits tauschen, dann hat sie eben dieses riesige Schlabberhemd, das irgendwie bis sonst wohin ausgeschnitten ist und dann hängt da halt mal irgendwie so die Brust so ein bisschen raus, was aber überhaupt nicht interessiert. Also, dass das alles in so einem maximal unerotischen Sinne auch irgendwo weit im Hintergrund dann meist verborgen. Und es geschieht einfach. Und da passieren eben viele Dinge, die Teenagern nicht passieren sollten. Wie halt irgendwelche Kämpfe mit Yakuza oder eben halt Übergriffe von Mitschülern, die aber dann eben wieder herausstellen, wie schwer eigentlich auch schon das Leben mit irgendwie 13 oder so sein kann. Und gleichzeitig ist das aber gekoppelt mit dieser Leichtigkeit und Freiheit, die man da noch spürt. Und das hat, ja, das ist, macht Dinge mit einem. Das ist alles ganz großartig. Solche Filme habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Es ist sehr obskur, es ist sehr abgefahren, sehr, ja, keine Ahnung, muss man sich einfach mal anschauen. Also Typhoon Club wurde mir mal angepriesen als einer der großartigsten, besten Filme der japanischen Filmhistorie und ich war trotzdem weggeblasen wie sonst was und der P.P. Rider ist auch gerne in so Listen aus Japan tatsächlich, nicht mal von ausländischen Filmfans, weil die eben diese Filme meistens übersehen, aber wenn man in Japan guckt, ist der auch eigentlich immer in so diesen Listen die besten Filme aller Zeiten und auch dieser hier hat mich komplett weggeblasen, also die Kritiken sind sehr durchwachsen, auch beim Typhoon Club sind die nicht, oft nicht so gut, ich glaube, dieses Andersartige, dieses sehr freie, die sind ja auch beide relativ unabhängig produziert. Also es ist, glaube ich, beides ist es, also der Typhoon Club ist auf jeden Fall hier ATG, also Art Theater Guild, und da war ja dann auch schon diese Director's Company. Wo ja jetzt diese Third Window Films Reihe quasi läuft, also Directors Film Company Reihe. Und da fällt dieser hier rein und der andere, der war von einer relativ kleinen Produktionsfirma, die eben auch hier Kitty Films heißt, die auch den Dings hier Sailors mit einem Machine Gun gemacht haben, der wurde dann aber von Toho quasi eingekauft. Und das ist ganz interessant, also da konnten sie auf jeden Fall Dinge tun, die du in einem größeren, mainstreamigeren Film nicht hättest tun können, auch eben die ganze Kamera, aber mit diesen furchtbar langen, relativ statischen Einstellungen, in denen aber die wildesten Sachen geschehen, könntest du so in anderen Produktionsverhältnissen nicht machen. Du könntest nicht einfach mal deinen Hauptdarsteller sagen, spring mal von dieser Brücke in den Fluss, wäre viel zu gefährlich. Hier tun sie das einfach. Diese Kinder turnen auf irgendwelchen Seilen rum, mit denen Schiffe angebunden sind. Und ja, da siehst du schon, wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, die hätten sich schlimm verletzen können. Scheint aber zum Glück gut gegangen zu sein. Ich habe mich noch nicht mit der Produktionsgeschichte dieser Filme auseinandergesetzt, aber das ist alles kompletter Irrsinn, also wie gesagt auch mit der Nacktheit oder so, der Dingens Typhoon Club hat auch in England eine 18er Freigabe, ich nehme an, das hängt damit zusammen, wie gesagt, das ist überhaupt nichts Sexuelles, das ist wie wenn du irgendwie Ronja Räubertochter guckst und dann laufen da irgendwelche nackten Menschen durchs Bild, also kann man einfach mal so hinnehmen. Da muss man jetzt nicht aufschreien, dass das so skandalös und schrecklich ist. Aber ja, ich wurde einfach komplett überfahren von diesen zwei Filmen. Also erstmal der Typhoon Club war eben schon so dieses unfassbare Ding, was aber noch irgendwo so im Rahmen eines relativ normalen Films ist. Und P.P. Rider geht dann einfach nochmal in ganz andere Dimensionen ab. Kompletter Wahnsinn. Ich muss mir unbedingt beide nochmal angucken. Ganz, ganz großer Spaß. Ich möchte sie einfach beide dringend empfehlen. Also Typhoon Club ist offiziell erschienen. P.P. Rider, wenn man sich umschaut, findet man ihn. großer Spaß, ganz, ganz großartig. Ja, guckt es euch an, macht euch selbst ein Bild von. Ich werde irgendwann nochmal irgendwen zwingen, mit mir über diese beiden Filme zu reden oder auch über andere Somai-Filme. Also Somai ist so auf meiner Lieblingsregie-Liste plötzlich ganz, ganz weit oben. Also das ist ein Monster. Ich bin so gespannt, was seine letzten paar Filme mir noch zu bieten haben. Der hat ja insgesamt dann nur 13 Spielfilme gemacht und eben dieses komische Promotional-Video, was man nirgends mehr findet. Und 4 von diesen Filmen habe ich jetzt eben gesehen und ich bin sehr, sehr gespannt, was der Rest zu bieten hat. Also unbedingt, unbedingt im Auge behalten und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.